Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, wir sind wieder da und zwar das Klinikenradio, der Gesundfunk Bietigheim Ludwigsburg. Wie immer dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr live auf Sendung. Ja, und heute haben wir uns Verstärkung geholt, und zwar ganz besondere Verstärkung, auf die wir wahnsinnig stolz sind. Wir haben uns, sag ich mal, die Stimme des legendären Senders SDR3 geholt. Wir haben den coolsten Typen zwischen Boxberg und Blaubeuren, respektive Koblenz und Konstanz, und der einzige, der noch für den wilden Süden steht, Matthias Holtmann. Herzlich willkommen, lieber Herr Holtmann.
Dankeschön, vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich kann jedes Wort nur bestätigen.
Ich habe auch lange auswendig gelernt, damit ich auch alle positiven Aspekte mit reinbringe.
Hat sich gelohnt.
Wir sind wahnsinnig stolz, dass Sie zugesagt haben, heute zu uns ins Haus zu kommen, in unser Sendestudio und für uns 2 Stunden lang zur Verfügung zu stehen für Fragen und Antworten mit schöner Musik. Und mein Kollege Uwe Jansen und ich, Uschi Freinig, werden Sie ein bisschen aushorchen, ausfragen. Wir haben auch ganz viele Kollegen noch da. Der Dieter ist da, der Wolfgang, der Tim, der Frieda und die Bettina. Also unser Studio ist voll. Wenn Sie Fragen haben, 55858 ist unsere kostenlose Rufnummer. Uwe?
Ja, darf ich anschließen? Begrüße alle beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg und ich freue mich auch sehr, dass wir Matthias Holtmann heute zu Gast haben. Wir freuen uns, mal sehen, was er so aus sich herauslocken lässt. Ich habe sein Buch mitgebracht, das werden wir heute nicht verlesen, aber möglicherweise kommt das eine oder andere ja noch aus seinem reichhaltigen Leben zur Sprache. Und Herr Holtmann erzählt uns ein wenig, vielleicht auch von Kollege zu Kollegin, weil wir hier beim Klinikenradio Amateure sind. Wir machen das ehrenamtlich und sind immer dienstags und donnerstags, wie die Uschi schon gesagt hat, für Sie auf Sendung von 18 bis 20 Uhr.
Ich habe mich natürlich über Sie und Ihre Aktivitäten auch erkundigt.
Oh oh.
Okay.
Ich habe da Recherchen eingeholt, sind 10 Leute ausgeschwärmt und haben recherchiert. Nein, ich habe schon ein bisschen geguckt, was ihr so macht. Und das ist alles sehr positiv zu bewerten. Und das ist eine tolle Geschichte, das ehrenamtlich zu machen sowieso. Aber das Klinikradio ist insofern eine tolle Geschichte, weil es möglicherweise den Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, auf den verschiedenen Stationen, die jetzt hören, sind hoffentlich ganz viele, ein bisschen Freude macht. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen.
Genau. Herr Holtmann, wir fangen mit einem Song an. Sie haben uns eine ganze Songliste mitgebracht, wahrscheinlich von Titeln, die Ihnen sehr am Herzen liegen. Mit welchem Song, mit welcher Nummer dürfen wir anfangen? Eins.
Wie haben wir denn liegen?
Den ersten. Den ersten, ne?
Ah, von der ersten oder von der zweiten CD? Von der ersten CD, das ist Gloria und Stefan mit einem Song, der heißt Conos Andos, Kimi Quidit, ist Spanisch, Kommunikationssystem, Sprache Spanisch und heißt so viel wie mit den Jahren, die mir bleiben. Das ist ein bisschen autobiografisch auch. Gloria und Stefan.
Ja, wunderbar. Herr Holtmann, Ihnen hat es schon wieder in den Fingern gekribbelt. Ne? Sie sind ja eine ganz vielseitige Persönlichkeit, unter anderem Musiker, gelernter Schlagzeuger.
Ich bin gelernter Pianist. Klavier studiert und Gesang auf der Musikhochschule Köln und als Zweitinstrument Querflöte. Das habe ich damals machen müssen, weil das Schlagzeug als Bum-Bum-Instrument, als Geräuschpegel, als zweites Instrument nicht anerkannt wurde. Deswegen habe ich Querflöte gemacht, aber habe davon nicht mehr viel übrig. Ja, wenn ich Musik höre, dann gehe ich immer mit und kann nicht ruhig sitzen bleiben. Das ist ganz klar. Das war Gloria Stefan mit einer wunderschönen Ballade. Akustisch von einer LP, Spanish Love Songs, mit den Jahren, die mir bleiben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde die Jahre, die mir bleiben, nutzen. Und noch.
Ich bemühe mich auch, natürlich.
Und noch ganz auf die Sahne hauen, das kann ich Ihnen sagen.
Okay. Als erstes würde mich natürlich interessieren, mit welchem Fahrzeug sind Sie heute hier?
Mit einem amerikanischen Muskelcar, rot mit schwarzen Streifen, Dodge Challenger Hellcat, getuned, der serienmäßig 717 PS.
Ah, okay.
Man hat eine schärfere Nockenwelle, polierte Ansaugkanäle und einen Rennauspuff und amerikanisches Racing-Software, Motormanagement. Es gibt nochmal 100 PS, also der hat 815 PS an der Hinterachse. Ist bei dem Wetter Vorsicht geboten.
Ja, und das bei den zahlreichen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die wir hier haben, ja auch, ja, durchaus, nicht?
In meinem Alter, die Leute fragen mich immer, wieso muss man nicht so ein fettes Auto fahren? Ich sage mal, in meinem Alter brauchst du das, um jungen Frauen zu imponieren.
Okay. Und wo ist der Porsche?
Ich habe noch nie einen Porsche gehabt, aber...
Aber geliehen, also viele geliehen bekommen.
Ich habe viel für Porsche Zeitungen Testfahrten gemacht, mit allen Porsches, die es gibt. Mhm. Aber ich habe die tageweise, stundenweise oder auch wochenweise bekommen. Und da wurde Testberichte geschrieben. Das heißt, ich musste beruflich Porsche fahren. Aber ja, einer muss die Dreckarbeit machen. Ne?
Ja, aber Sie haben sie offensichtlich immer heile zurückgebracht, ne? Sonst hätten Sie nicht immer einen neuen gekriegt.
Gehen Sie mal davon aus, ja, dass ich ihn nicht kalt verformt habe. Ja?
Das heißt, man kann sich heute auch noch seelenruhig und beruhigt zu Ihnen in ein über 800 PS starkes Muscle Car amerikanische ja, Provenienz setzen, ohne Befürchtung zu
haben. Der Aspekt ist nicht nur kabarettistisch, sondern es ist schon so, dass wegen meiner Parkinson-Erkrankung hier und da mal Zweifel aufkamen, ob ich ein Auto fahren kann. Ich lasse es checken, einmal im Jahr. Mhm. Gerichts, hätte ich fast gesagt, verkehrspsychologisch, verkehrstechnisch und medizinisch. Von einem Verkehrsexperten, von einem Rennfahrer und von einem Fahrlehrer, und jedes Mal wird mir bescheinigt, dass ich besser fahre als 96% der Bevölkerung. Also ich fahre relativ sicher. Sie können nicht zu mir ins Auto setzen. Wir können ein bisschen flatter fahren.
Okay.
Ich weiß nicht, ob Sie das aushalten.
Der Uwe würde es aber auch nur wegen den Mädels machen.
Ja, die fahren ja einfach mit auf der Kühlerhaube. Ne?
Genau. So. Also Matthias Holtmann bringt man ja eigentlich nur in Verbindung, ne, mit flotten Autos, tollen Autos und hübschen Mädels. Ne?
Also ich kann Ihnen sagen, bei minus 10 Grad liegt niemand auf der Motorhaube.
Das stimmt. Ja, nochmal zurückzukommen auf Ihr Musikstudium. Sind Sie nicht von Ihren Kommilitonen ein bisschen belächelt worden? Querflöte spielen, das war ja jetzt in der Zeit dann nicht so der Rang in Gag, oder?
Ich denke nur so an Jethro Tull oder so, da kam es ja schon ein bisschen anders. Ne?
Jeremy Steak, Ian Anderson und Jethro Tull, Hubert Rhodes, es gab schon sehr potente Querflötisten, die im internationalen Jazz- und Klassikbereich Musikgeschichte geschrieben habe. Aber Sie haben recht, es gibt Instrumente, die typisch männlich sind, die typisch weiblich sind. Es gibt ganz wenige Frauen am Schlagzeug, es gibt ganz wenige Männer an der Harfe.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, ob die Bewegung der Harfe unmännlich ist oder warum so geschlechtsspezifisch Blasinstrumente auch von Männern hauptsächlich bedient werden und Geigen von Frauen.
Weil ja, bei der Querflöte eigentlich die Frauen immer so schön lächeln, oder?
Nee, mhm. Können sie dann noch lächeln?
Oder? Nein, können nicht lächeln. Sie müssen einen ganz komischen Mund machen, die Lippenspannung aufbauen. Und, so.
Aber alle Männer gucken auf den Mund, das ist ja auch schon was, nicht?
Genau.
Ja, aber eigentlich.
Also ich muss nicht sagen, ich kann mit diesem sexistischen Kram nichts anfangen.
Nicht? Ah, oh, das sind wir aber froh.
Schade,
jetzt hätten
wir doch gerne weitergemacht.
Aber wir kommen wieder zurück, ja.
Ja, ich denke, so ein Walter von der Vogelweide auch, mit der Harfe, das hat doch auch ganz hübsch ausgesehen, ja, ja, im Mittelalter.
Genau. Wir haben ganz tief in Ihrer Biografie natürlich gekramt und haben uns vorbereitet und. Sie haben ja in einer Band gespielt.
In mehreren.
Und ich denke, wir sind noch nicht so weit. Ja, also auf jeden Fall haben wir einen Titel rausgesucht, wo Sie als Drummer...
In den 70ern.
Mit Triumvirat.
Triumvirat, Progressive, Deutschrock, oder wie nennt man das?
Lass mich raten, was Sie rausgesucht haben. Sie haben rausgesucht Waterfall.
Ich glaube, ja. Aber wie kamen Sie eigentlich auf den Namen, oder wie kommt man auf den Namen? Es heißt ja doch drei, oder irgendwie aus dem Lateinischen abgeleitet.
Die Kaisergeschichte aus Rom war das,
gell? Eine Gruppe von drei, genau. Ja. Wie kommt man auf den Namen für eine Band? Das ist ja jetzt auch nicht gängig.
Cäsar? Marc Anton und der Rittmeister Lepidus waren das Triumvirat, haben Rom geleitet, zeitenweise. Das Triumvirat hat drei Männer, die sich die Aufgaben teilen, und die Gruppe Triumvirat, gegründet Ende der 60er Jahre von dem Kölner Keyboarder Jürgen Fritz, war ursprünglich eine Band aus drei Leuten. Als ich dazu stieß, 1976, waren wir dann vier Leute. Werner Kopal am Bass, der heute bei Bab spielt. David Hanselmann aus dem Großraum Stuttgart. Ja. Der Lead Vocals, Jürgen Fritz Keyboards und ich Schlagzeug. Und das Ganze hieß dann Triumvirat und New Triumvirat. Und der Name kommt von der ursprünglichen Besetzung.
Mhm. Gut, und da wollen wir uns doch mal anhören. Matthias Holtmann als Drummer.
Das war nicht Triumvirat, sondern das war der Sänger von Triumvirat, der ehemalige Helmut Köln mit einem Stück aus seiner Solo-LP, Jumo und Zimi. Du wirst mich nicht sehen. Und das ist leider wahr, weil das Ganze hat eine Doppeldeutigkeit. Und einerseits ist ein Cover von einem Beatles-Song aus der LP Rubber Soul von Beatles, You Won't See Me. Und das Zweite ist leider der Fakt, dass Helmut sich kurz nach diesen Aufnahmen umgebracht hat, Selbstmord begangen hat, durchzieht war. Ich bin mit dem Auto in die Garage gefahren, hat die Türen zugemacht und Motor laufen lassen. Und ist dann an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Da muss ich an denken, als ich den Song jetzt wieder gehört habe. You Won't See Me. Da wird für mich Biografie und Popgeschichte lebendig.
Ja, so liegt Freude und Leid nebeneinander. Aber richtig war, dass Sie bei diesem Song auch der Drummer waren.
Ja, ich weiß nicht, stimmt, ja.
Das, genau, genau.
Ja, die Triumvirat-Geschichte, wie sind Sie denn da rangekommen? Sind Sie damals in der Musikszene unterwegs gewesen oder hat man Sie gefragt oder haben Sie an die Tür geklopft? Wie kommt man in so eine Band?
Nee, ich bin nicht gecastet worden, sondern ich habe in verschiedenen Bands gespielt und der Keyboarder im Kopf der Gruppe Triumvirat, Jürgen Fritz, hat mich gehört und hat gesagt, du bist genau das, was ich für meine Band brauche. Und ich war von Stunde an engagiert. In einer Top-Band, einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands, die auch in den USA enormen Erfolg hatte, was ganz selten ist bei deutschen Bands. Falco hatte Erfolg in den USA, Kraftwerk, Nena, die Scorpions und Triumvirat. Und Dieter Bohlen noch mit Modern Talking. Da war auch einiges Potenzial da auf dem amerikanischen Markt.
Und warum haben Sie da nicht weitergemacht, sondern...
Weil die Band 1979 auseinanderflog.
Oh.
Aus persönlichen Gründen, die mit Royalties, also mit Urheberrechten, Namensrechten und Geld zusammenhingen, flog die Band auseinander. Ich brauchte einen Job, bin zurück nach Deutschland und da sagte ein Freund von mir, sagte, beim damaligen Süddeutschen Rundfunk ist eine Stelle ausgeschrieben als Musikredakteur. Und ich habe gesagt, ich komme gerade aus einer Rockband aus Los Angeles. Ein Bürojob, das ist jetzt nicht unbedingt mein Tee. Aber ich hatte Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die ich nachkommen musste. Und ich brauchte den Job, ich brauchte das Geld. Und habe dann angefangen beim SDR, das Programm SDR 3, wurde das zur Taufe gehoben, da gab es Planstellen, eine davon war meine. Und ich habe Glück gehabt, muss man sagen. Es war eine Weichenstellung im Leben, die entscheidend war, weil ich auf eine Stelle, auf die sich 100 Leute beworben haben, den Zuschlag bekommen habe. Das war schon eine klasse Geschichte.
Wissen Sie, warum gerade Sie den Zuschlag bekommen haben? Was war vielleicht die Stimme damals schon? Was war es?
Na, mein brillantes Aussehen.
Natürlich, das wissen wir. Wir wollten da nicht drüber reden, vor allem, weil wir im Radio sind.
Ich weiß es nicht.
Aber Uwe, wie kannst du sowas fragen? Das ist doch selbstverständlich.
Das kann er schon fragen. Das können wir alles fragen. Ich bin nicht beleidigt.
In Ihrer Biografie oder in einem Interview habe ich mal gelesen, dass Sie sich auch mal als anmaßend, vorlaut und politisch inkorrekt bezeichnen. Und auch stolz.
Ja, ich habe eine starke Behinderung durch meine Parkinson-Erkrankung. Und habe festgestellt, dass man, wenn man Witze über sogenannte Randgruppen und Behinderte macht, dass die Behinderten selber das gar nicht übel nehmen, sondern am lautesten darüber lachen, weil sie im Prinzip Normalität haben wollen und auch noch ein Recht auf Satire. Und mir erzählen meine Behinderten und Randgruppenfreunde, Ausländer, Schwule, Diabetiker, erzählen mir die trotzdem Witze über ihre Gruppen, die man normalerweise gar nicht erzählen dürfte. Die sogenannten normalen, gesunden regen sich am meisten darüber auf und sagen, das kannst du auch nicht machen. Kannst du nicht über Zuckerkranken reden. Oder über Homosexuellen, was fällt dir denn ein? Das kannst du doch nicht bringen. Ich soll mir das Ganze bringen. weil wenn es nicht total geschmacklos ist und nicht total daneben ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Behinderten am meisten lachen.
Haben Sie gerade einen auf Lager?
Ja, ein Freund von mir ist stark zuckerkrank, er muss 5 Mal am Tag spritzen, hat Diabetes 1 und hat mich mal gefragt, ob ich weiß, was schwarz nach Karamell riecht. Wissen Sie das?
Nein.
Was schwarz riecht nach Karamell? Wissen Sie nicht? Ein Diabetiker, der Blitz getroffen hat.
Ja, okay. Das würde sich oder jetzt...
Ich treffe ab und zu in London Elton John und der... Es sind mir lustige Schwulenwitze. Zum Beispiel, wie wechseln zwei Schwule eine Glühbirne? Wissen Sie nicht?
Irgendwas mit heiß oder so?
Nee. Der eine holt den Elektriker, der andere macht schon mal Schnittchen.
Okay, also, ja, wir wussten ja schon, dass es eine Bereicherung ist heute, die Sendung, aber dass es so gut läuft.
Mein Friseur ist Grieche, einer meiner besten Freunde, Janni. Janni hat mir erzählt, Grieche hat erzählt, im Leben gibt es 2 Dinge, die unausweichlich sind. Das eine ist die Steuer, das andere ist der Tod. Es sei denn, du bist Grieche, dann ist er tot.
Okay.
Gut, angekommen.
Angekommen, ja. In einem Interview habe ich mal gehört, Ihr erstes Interview, das Sie geführt haben, das war mit Belafonte, ja. Genau. Sie waren unheimlich aufgeregt und er hat Ihnen so auf die Sprünge geholfen. Also ich muss gestehen, ich war heute auch mal aufgeregt, ja. Ich war aufgeregt, als Sie angerufen haben bei mir auf dem Handy und gesagt, oh, der große Matthias Holtmann ruft mich an und so. Und genauso aufgeregt bin ich heute
Sie,
auch.
Das können Sie jetzt auch wieder haben.
Ja, okay, ich freue mich. wie kann man uns quasi Anfangsmoderatoren oder uns Laienmoderatoren oder mit auf den Weg geben oder was? Wie war das bei Harry Belafonte? Wie hat er Sie in dem ersten Interview geleitet?
Es war nicht nur eines der ersten Interviews, war, die ich live gemacht habe, sondern auch eines in der englischen Sprache mit der Notwendigkeit zu übersetzen. Das heißt, die Fragen müssen in Deutsch gestellt werden und in Englisch. Deutsch für das Publikum, Englisch für den Befragten. Und das, was er dann antwortet, amerikanisch, New Yorker, Englisch, muss in Deutsch sinngemäß zumindest zurückübersetzt werden. Das ist nicht so einfach. Das ist fast simultan übersetzen. Und das muss man üben. Das kann man lernen. Es gibt Sachen, die kann man im Radio nicht lernen. Die hat man oder hat man nicht. Aber Interviewtechnik und Gesprächsführung kann man lernen. Ich habe das also intuitiv gemacht. Ich sage das nicht, um mich hier aufzuspielen, sondern weil es einfach so ist. Ich hatte also keine ausgiebige journalistische Ausbildung, die auch die Gesprächsführung und die Interviewtechnik berücksichtigt hat. Und ich habe es einfach gemacht und bin dann auch im Nachhinein korrigiert worden von Kolleginnen und Kollegen, die schon mehr Erfahrung hatten. Man muss selbstkritisch sein, man darf frech sein und anmaßend, aber man darf nie menschenverachtend sein und sich auf Kosten der Menschen, die einen hören, lustig machen. Das darf man nicht. Und bei Harry war es so, dass er ein toller Mensch ist. Ein toller, positiver Typ, der ein feines Gespür dafür hat, was mit seinem Gegenüber los ist. Ob er das ehrlich meint, ob er wirklich interessiert ist in der Lebensgeschichte von Harry Belafonte oder ob er einfach nur als Makulatur das vorschützt. Und ich hatte mich mit der Vita von Harry ausführlich beschäftigt und habe gesagt, Mr. Belafonte, und er hat mich sofort unterbrochen und gesagt, call me Harry. Also sofort einen Vertrauensvorschuss gegeben und hat mir dann auch geholfen und gemerkt, ich bin nervös, ich bin nicht sicher, ich bin Rookie-Anfänger, was Interviews anbelangt und hat ganz, ganz, ganz großartig sich verhalten und mir Sachen gesagt, die er wahrscheinlich sonst nicht gesagt hätte. Das ist eine der besten Geschichten, die ich erlebt habe. Das ist schon 35 Jahre her. Ich habe am 1. Juni 1979 angefangen beim Süddeutschen Rundfunk als Musikredakteur. Ich habe dann sofort angefangen zu moderieren. Als Moderator lief das so gut, dass ich Redakteur mit besonderen Aufgaben wurde. Dann stellvertretender Planungsleiter und Abteilungsleiter, Musikchef in Baden-Baden. Und es ist gut gelaufen. Ich habe damals, als ich mich auf den Job beworben habe und bekommen habe, gesagt, wenn es nichts ist, kann ich es ja wieder lassen. mache wieder was anderes. Aber es ist so gut gelaufen, dass ich eigentlich froh bin, dass ich den Job bekommen habe. Sonst wäre ich jetzt noch Kellner auf dem Dampfer.
Ja, ich bin dafür, wir machen wieder ein bisschen Musik.
Schon wieder?
Schon wieder, ja.
Wir machen mal ein kleines Quizspiel raus. Wir spielen ein Stück Musik, meine Damen und Herren. Sanfte Musik, ein Jazzstandard, und Sie sollten raten, wem diese typische Stimme gehört. Rufen Sie uns an unter 55858. Das sind alle angeschlossenen Krankenhäuser im Großraum Ludwigsburg. Sie können uns hören. 55858. Wenn Sie raten, wer der Sänger heißt, der jetzt anfängt zu singen. Es gibt nichts zu gewinnen, aber ich hoffe, Sie machen trotzdem mit. Wer könnte das gewesen sein? Das ist die Frage hier. Man könnte Multiple Choice machen. Eins, DJ Bobo, Fragezeichen. Zwei, Dieter Bohlen, Fragezeichen. Drei, Wiki Leandros, Fragezeichen. Alles falsch. Wer ist das gewesen, meine Damen und Herren? Haben wir jemanden in der Leitung?
Nein, leider nicht.
Sollen wir es auflösen?
Ja.
Ich weiß nicht, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, das aufzubauen. Sollen wir das wirklich auflösen?
Ja, ich weiß es jetzt noch nicht, vielleicht nach dem nächsten,
nach dem
Song.
Nächsten Song.
Oder nach dem nächsten, genau. Song, würde ich sagen.
Wie lange geht die Sendung?
Bis um 20 Uhr.
Heute.
Aber wir können es auch länger machen, noch bis 21 Uhr, wenn es die Herrschaften nicht wissen.
Sagt ein Arzt zu seinem Patienten, Sie haben noch 3 Wochen zu leben. Sagt er, wovon denn?
Ja, 3 Wochen bleiben wir nicht da. Aber zumindest bis 20 Uhr. Also ich würde es gerne auflösen, wenn ich darf.
Lösen Sie es auf.
Ich würde sagen Paul McCartney.
Jetzt tun Sie so beiläufig, als ob Ihnen das gerade einfällt.
Okay.
Sie sind schon durchs Haus gelaufen, tobend, haben gesagt, ich hab's. Das ist Paul McCartney.
Ich habe schon Freudensprünge hinter mir.
Der nächste Song geht über Alkohol. Meine Großmutter hat immer diese Sauf-Alkohol-Entschuldigungssprüche wie Alkohol darf keine Sonne sehen. Ist ja dunkel, ne?
Ja, nee, das
ist... Fisch will schwimmen.
Genau.
Gut, essen und trinken, Leib und Seele zusammen. Sie haben die Häkchen durch das Kognak hin.
Okay.
Und ich schlage vor, wir machen mit Larry Carton weiter und Tequila. Larry Carton mit Gitarre und Stimme und dem Gesang von El Toro. Wenn man solche Töne hört aus dem HiFi-Gerät, ist es El Toro. Oder kennen Sie den Titel von die Straßen von San Francisco? Kennen Sie das noch?
Bestimmt, wenn ich es höre.
Ja, die hätte man ja auch als Geräuschmacher beim Film einsetzen können, ne?
Ja, wir sind ja alle geprägt so ein bisschen von El Giro natürlich, ne, von diesem Skatgesang. Und ich weiß es noch, ich bin ja aus Oldenburg und wir sind damals 16, 17, glaube ich, nach Bremen gepilgert. Und da war El Giro im Konzert und mein Freund und ich sind dann mit dem Zug zurückgefahren, die ganze Zugfahrt. Das geht unglaublich. Okay.
El Giro.
Sie sind
aus Oldenburg?
Ja.
Wollen wir darüber reden?
Ja. Gerne.
Darauf kommen wir gleich. Ich habe nämlich hier was Schönes mitgebracht. Ich stelle es mal hier hin, das können jetzt unsere Hörer leider nicht so sehen, aber das ist ein schönes altes Dampfradio, ein Telefunken-Concertino aus den 50er Jahren. Und ich weiß nicht, die etwas Älteren unter uns können sich sicherlich noch daran erinnern, dass diese Dampfradios keine digitalen Skalen hatten, wo dann alles mögliche computergesteuert auf Blitze, sondern die hatten alle Rundfunkstationen, alle Sender schön säuberlich auf ihrer Skala drauf gedruckt. Also ich könnte mal hier gucken, das ist Lissabon, das kann man dann hinwählen, Toulouse, Göteborg, Bremen, AFN Stuttgart, Südwestfunk hatten wir auch noch extra hier und natürlich den berühmtesten aller Sender, Bero Münster in der Schweiz.
Neapel. Steht hier auch drauf.
Ja, und ich denke, wie bei vielen Radiobegeisterten und Musikbegeisterten fing das bei Ihnen sicherlich auch so an, dass Sie so als Kind dann in der elterlichen oder auch großelterlichen Wohnung an diesem tollen, holzmäßigen, glänzenden Röhrenradio herumspioniert haben und geguckt haben, was denn so eigentlich auf der Welt los ist. Denn das war es ja, ne? Das war das Eintrittstor zur Welt der Musik.
Meine Jugend, speziell meine frühe Jugend, war geprägt von profunden Irrtümern. So glaubte ich zum Beispiel, eine Autobahnkapelle sah eine Band, die auf dem Rastplatz spielt. Und ich fragte mich, was einen gewissen Dr. Martin Luther veranlasst haben könnte, im 16. Jahrhundert 95 Prothesen an die Schlosskirche zu Baden-Württemberg zu nageln. Bis ich dann erfuhr, dass das Thesen waren, wirklich Prothesen. Und ich habe auch gedacht, im Radio, weil Sie gerade das große Röhrenradio ansprechen, sitzt der Sprecher drin. Und wenn man die Rückwand abschraubt, dann sieht man dann den Hosenboden von seinen Jeans. Ich habe als Kind, als Vierjähriger, Fünfjähriger Stunden von dem Radio verbracht, habe es angeschaltet, es brauchte so 15 Sekunden, bis das grüne Auge zu glimmen begann.
Dann fing das an, so zusammenzugehen, genau. Ne? Zu glimmen, ja.
Und dann tauchte ich ein in die Schlagersendung der damaligen 50er Jahre. Mit Willi Agara, mit Fred Bertelmann, mit Melinda Berg, Ted Herold, Peter Kraus, Louis Armstrong und dem kleinen Mädchen. Und was fällt mir noch an? Ja, vor allem mein Lieblingssong, Bill Ramsey mit Wumba Tumba Schokoladen-Eisverkäufer. Das hat mir besonders gut gefallen. Und ich habe also Stunden verbracht von dem Radio und zugehört und bin in die Pop- und Schlagerwelt eingetaucht, bis über die Haarspitzen. Von daher habe ich auch eine große Affinität zum Schlager, also nicht nur zu Pop- und Rockmusik, sondern auch zum deutschen Schlager. Und ich ertappe mich manchmal heute noch dabei, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Sprecher nicht schon im Radio drin sitzt.
Okay, wann haben Sie das so angefangen, das erste Mal zu zweifeln? So, das ist bei Kindern ja so wie mit dem Weihnachtsmann, ne? Den Zweifelmann, stimmt das eigentlich?
Ich habe angefangen zu zweifeln, als sich nicht abzeichnete, dass er irgendwann mal rauskommt, um wichtige Dinge zu verrichten oder auch Nahrung zu sich zu nehmen. Da stimmt irgendwas nicht.
Also und irgendwie, es gab keinen Schlitz, wo man die Butterbrote reinschiebt.
Ja, genau. Mhm. Und deswegen bin ich dann doch der Realität ziemlich zügig auf die Spur gekommen und habe mir gesagt, der kann da nicht drin sein, das kann nicht sein. Aber Radio ist ein faszinierendes Medium, weil das im Radio gesprochene Wort hat eine ganz andere Gewichtung und Bedeutung als das gesprochene Wort im Fernsehen, wo es im Prinzip durch die Bildvorgabe zum Kommentar degradiert wird. Im Fernsehen kann ich mich nicht aufs Wort konzentrieren, auf das Gehörte, was mit seiner ganzen Schwergewichtung daherkommt, sondern ich werde durch ein Bild abgelenkt, wenn ich mal so sagen darf. Und
Radio?
Im Radio ist das Wort gewichtiger. Du kannst im Fernsehen Dinge tun, die du im Radio nicht machen kannst, weil du im Radio anecken würden. Weil durch das Fehlen der Bildvorgabe das Kino im Kopf in Gang kommt und das eine viel intensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten generiert als das Fernsehen mit seinen Bildern. Ich habe mir mal vorgestellt, dass Fernsehworte sind wie flüchtige Botschaften, die ein einsamer Flieger an einen Sommerhimmel schreibt. Aber Radioworte, das sind Tätowierungen auf der nackten Haut. Wie fanden Sie das jetzt?
Das fand ich richtig geil, richtig gut.
Ich muss sagen, ich bin auch ganz ergriffen von mir.
Ja, wir sind auch sprachlos fast. Aber neben der Musik und dem Radio hat ja das Automobil auch eine besondere Anziehungskraft schon in jungen Jahren auf Sie ausgeübt.
Ja. Naja, was dann so endet mit über 800 PS im Challenger, das fängt ja irgendwann an.
Ja, aber hat, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie weniger Fahrstunden absolviert als Ihre Mutter.
Ja, aber man kann auch nur weniger Stunden absolvieren als meine Mutter. Weil meine Mutter hat mit ca. 40 gesagt, sie könnte sich vorstellen, die Lizenz zu erwerben zur Bewegung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Und mein Vater war ein ausgewiesener Macho, waffennah, aus dem Krieg gekommen, aus Stalingrad, den hatten wir nach Stalingrad noch Oberstolz umbringen können. Und mein Vater sagte, also meine Mutter sagte, sie würde gerne Führerschein machen. Hat mein Vater gesagt, Frau, wenn mich weibliche Tränen rühren würden, hättest du nicht einen Führerschein und ein eigenes Auto. Das stand dann später auch in den Scheidungsakten. Meine Mutter hat in unfassbaren 60 Doppelstunden den Führerschein gemacht und ist beim ersten Mal durchgefahren. Und ich hatte 3 Fahrstunden. die auf dem Flugplatz so müde damit zugebracht wurden, dass mein Fahrlehrer Pylonen aufgestellt hat, also Hütchen, und wir Slalomfahren geübt haben. Ich war immer ein Tick schneller als mein Fahrlehrer. Das heißt, fahren konnte ich perfekt, als ich in die Fahrstunde ging. Das kannte ich durch meine vielen Schwarzfahrten. Ich hatte mir als 13er Jahr nachts den Schlüssel von meiner Mutter geklaut, vom R4, und war dann mit in der Gegend rumgefahren mit meiner Freundin. Im Ruhrgebiet, mit 13, ohne Gurt und ohne Kopfstützen. Das nicht passiert ist, ist reiner Zufall. Und das Auto hat mich immer schon fasziniert.
Also auch nie erwischt worden? Gar nie was passiert?
Nee, erwischt worden. Der Renault sehen und sich hat eine Pistolenschaltung, die sich aus meinem Turm hat. Er hatte keine Mittelkontrolle, was ich...
Praktisch, unter Umständen.
Praktisch erwies auf Waldlichtungen für meine Freundin und für mich. Und so kam es, dass ich bereits 10 Jahre vor Filmstart durch die geschickten Hände meiner Freundin Rosi den Krieg der Sterne sah. Und zwar durch das geschlossene Autodach.
Also unzertrennliches Fahrzeug und Musik, Automobil und Musik für Sie. Also, ja.
Es gibt vier Dinge, die mich wirklich interessieren. Das Musik, jede Form, das automobile Fortbewegung in jeder Form, also auch Boote, Flugzeuge und Züge. Das ist Literatur in jeder Form, von Heinrich Heine bis Bukowski. Und das sind Filme. Filme aus der Stummfilmzeit bis heute, bis Jason Bourne, bis moderne Action-Thriller.
Wie bringen Sie das eigentlich, Ihre ganzen Aktivitäten, Ihr ganzen Interessen unter einen Hut? Sie interessieren sich für alles und Ihr Tag muss ja 48 Stunden haben.
Ich kriege nicht unter einen Hut, ich versinke im Chaos. Ich wache morgens auf und dachte, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich stehe auf und kriege einen Nervenzusammenbruch oder ich bleib im Bett und tue was für meinen Kreislauf.
Okay.
Ja, ich habe jetzt bei der Aufzählung vorhin noch gewisse Drogen vermisst. Jetzt meines Wissens sind Sie ein ganz, ganz großer Schokoladenliebhaber.
Schokolade, ja. Ich habe mit normalen Drogen ganz schlechte Erfahrungen. Mhm. Vom Kiffen kriege ich pelzige Zunge und kalte Finger. Und die Mescalin-Pille, die mir am Landesinstitut Tübingen Anfang der 70er untergejubelt wurde, haben mich auf einen 3-tägigen Horrortrip geschickt. Das mit dem Resultat, dass ich diesen ganzen Scheiß nie wieder angehört habe. War dann was Heilsames. Aber Schokolade kann ich nicht widerstehen. Bei Schokolade muss ich essen. Haben Sie Schokolade hier?
Ja.
Ja?
Ja.
Wir wollen es doch geheim halten.
Ihr habt Schokolade hier? Wieso frage ich das in einem Nebensatz?
Ja, Sie haben gefragt. Vorher nicht gefragt.
Oh, super. Können Sie einen aufmachen?
Natürlich.
Joghurt.
Also, meine Damen und Herren, kommen Sie vorbei. Joghurt, Schokolade.
Mit Herrn Holzmann.
My friend. Das war die A Cappella ohne Begleitung. A Cappella singende Gesangsvirtuosengruppe. Take 6. Verstärkt euch die Lead Vocals von Ray Charles, die mich jedes Mal wieder umhauen, weil Ray ist jemand, der ein unglaubliches Blutsfeeling hat. Und bei jedem Song, den er singt, zu seinem eigenen Song macht. Ähnlich wie Joe Cocker. Insofern ist das irgendwas ganz Besonderes. Der Titel ist My Friend, also meinem Freund. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fällt oft auch, dass das Wort Freundschaft heute sehr sorglos bemüht wird. Dass man Freundschaft leicht vergibt. Und was war das?
Das ist ein Handy. Die technischen Hintergeräusche. Aber genau Handy und WhatsApp und Facebook, da hat man doch so viele Freunde.
Ich wollte es gerade erzählen. Ich war noch im Funkhaus auf dem Gang und treffe einen jüngeren Kollegen. Irgendwann kommen sie in das Alter, da haben sie nur noch jüngere Kollegen. Deswegen bin ich in Stuttgart so gerne in den Mineralbädern, da bin ich entweder der Jüngste.
Im Leute. In der Tat.
Ja, der Kollege sagt zu mir, du, ich hab dich gar nicht gefunden. Ich sag, wie, du hast mich nicht gefunden? Ja, ich hab dich nicht gefunden. Ja, wie, ich hab dich nicht gefunden, bin ich doch. Ja, meine ich doch nicht, ich hab dich nicht gefunden. Ich sag, was zum Teufel meinst du denn? Ja, in Facebook. Facebook. Unglaublich. Ja, bist du nicht in Facebook? Ich, ja. Nee, ich bin nicht in Facebook. Wieso bist du nicht in Facebook? Ja, ich weiß nicht, was ich da soll. Ja, warst du noch nie irgendwo drin? Ich sag, doch, noch was nicht. Der älteste studiert Jura in Berlin. Das meine ich doch nicht. Ich meine, warst du schon mal in so einer Community? Ich sag, ja klar, im Akkordeon, im Tischtennis, im DLRG. Er ist Kopfschütteln weitergelaufen. Dann dem alten Hoffnung und Matz verloren. Und ich war in Facebook. Ich bin dann in meinem Büro und bin in Facebook rein. Und hab gesagt, das ist ja geil. Ich habe 200 Freunde. Davon kenne ich 198 überhaupt nicht.
Aber das ist 200 Freunde plus, das glaube ich nicht, dass sie ja, plus 200 Freunde haben.
Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich am Karfreitagmorgen um 3.30 Uhr bei strömendem Regen am Autokampenkreuz Waldorf auf dem Standstreifen ausrolle mit Motorschaden, wer von meinen Facebook-Freunden will mich wohl abholen? Die vom Tischtennis würden sofort losfahren, da schwöre ich. My friend Richard.
Absolut, absolut.
Ja, Ray Charles. Sollen wir das Thema Freundschaft noch ein bisschen vertiefen?
Vertiefen Sie, was Sie wollen. Und ich stehe die ganze Woche zur Verfügung.
Das stimmt gar nicht. Sie sitzen. Wunderbar. Sie sitzen.
Nein, ich glaube, da können wir uns drüber einig sein. Freundschaften werden dann immer wichtig, beziehungsweise man merkt vielleicht auch erst, was Freundschaften sind, wenn es einem dann nicht mehr so gut geht.
Wenn du den Boden aufschlägst.
Wie haben Sie das denn gemerkt? Sie haben ja dann meines Wissens 2009 die Diagnose bekommen.
Ja.
Wie ist es denn dann weitergegangen? Sie wollten es erst gar nicht an die große Glocke hängen. Das heißt, Sie haben es eigentlich niemandem gesagt. Sie sind auch nicht zum Arzt gegangen.
Nee,
Sie wollten es gar nichts davon wissen.
Ich habe es verdrängt. Ich habe morgens schon Alkohol getrunken. Weil ich mir gedacht habe, irgendwo ist es immer dunkel auf der Erde. Also kann ich auch Alkohol trinken. Schnaps, Bier, Wein, frühmorgens schon, um zu verdrängen, dass eine chronische Krankheit auf mich zukommt.
Da waren Sie aber noch voll im Berufsleben, ne?
Ja, klar. Bin immer noch.
Jetzt hier mehr denn je.
Ja.
Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen,
ich hab,
ne?
Ich hab das Thema total verdrängt. Da haben wir mit meiner damaligen Frau auch nicht drüber gesprochen, mit meinen ganzen Kollegen. Die Leute haben begonnen, mich komisch anzugucken und ich habe das negiert, habe gesagt, wer glotzen, ist mir scheißegal. Dann habe ich beim Klavierspielen gemerkt, dass ich nicht mehr so die Geläufigkeit hatte wie früher. Die Feinmotorik hat gelitten. An der Schrift merkst du sofort, die Schrift wird immer kleiner, verkriecht dich in der Tischplatte sozusagen. Und ich habe durch Internetrecherchen relativ zügig rausbekommen, was mit mir los ist. Und in meinem Fall, wenn du 35 Jahre lang eine exponierte Stelle Radio und Fernsehen gemacht hast, dann kenne ich die Leute, bist du eine Person des öffentlichen Lebens und du kannst sie nicht verkriechen. Die Bildzeitung kommt, die Boulevardpresse kommt, will wissen. Und ich habe immer schon die Flucht nach vorne angetreten, habe offensichtlich damit kommuniziert und nie so getan, dass ich gesund oder nicht, nur ein bisschen krank oder so. Ich habe Parkinson, das ist scheiße, aber du kannst nichts machen. Aber du brauchst keine Sorge haben, es werden keine Schüttelreime vorgetragen.
Und wie ist es dann mit den Freunden gewesen? Ja, zu der Zeit hatten Sie doch mit Sicherheit sehr viele Freunde und Freundinnen.
Ja, das ist einfach so, wenn du chronisch krank bist, ob du Parkinson hast oder schwere Kreislaufprobleme oder Krebs oder AIDS oder Parkinson oder Alzheimer, wollen die Leute nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann merkst du, wer deine Freunde sind. Wer bei dir bleibt und sich mit dir unterhält und sich nicht komisch angeekelt wegwendet und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Bei Parkinson ist, was das Image anbelangt, in der Bevölkerung negativ besetzt. Aus irgendwelchen Gründen meinen die Leute, dass es in, du wärst bekloppt. Das Kognitive, das Denken, Gedächtnis, Sprache und so weiter ist gar nicht betroffen. Betroffen ist das Stammhirn und das für Bewegung zuständig und für bestimmte Funktionen. Und ich habe immer den Leuten gesagt, verkriecht euch nicht, macht euch einen neuen Zeitplan, der nicht ganz so eng ist. Man braucht für alles länger im Alltag. Für Sachen, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil sie für euch selbstverständlich geworden sind. Aber ich muss auch damit klarkommen und ich komme auch damit klar. Ich gehe zu großen Konzertveranstaltungen, zu Sportveranstaltungen, zum VfB und gehe in die Öffentlichkeit und wenn ich in den Lokal betrete, glotzen die Leute, das ist komisch. Hunde knurren mich an wegen meiner Körperhaltung. Aber wenn ich mal so einen Salopp fahren würde, dafür, ich könnte ihnen im Augenblick nichts nennen, was mir scheißegaler wäre. Insofern, Parkinson ist ein Blödsinn. Aber du kannst es nicht ändern. Es nützt auch nichts, sich jeden Morgen eine selbstmitleidige Sülze aufzukochen. Weil das bringt dich nicht weiter. Das einzige Gute ist, ich habe einen Behindertenausweis für einen Parkplatz. Ich habe zu irgendwas muss diese Scheiße ja gut sein. Das heißt, verkauft auf einem Samstag vor Weihnachten, wenn ihr noch 3 Stunden im Kreis rumfahrt, habt ihr schon eingekauft. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wenn du wir sprachen ja vorhin über Autos, wenn du mit dem Dodge Challenger oder mit dem Aston Martin oder Porsche auf dem Behindertenparkplatz stehst.
Was passiert dann, ja?
Das kriegen die Leute irgendwie nicht gebacken, weil die denken, der kann nicht behindert sein, der ist einfach nur ein rücksichtsloser Zuhälter. Und einmal kam ich bei der Markthalle in Stuttgart, stand ich mit dem Aston Martin und stieg gerade ein. Da sagt ein älterer Herr zu mir, Sie stehen auf dem Behindertenparkplatz. So, ja. Ja, sind Sie behindert? Ja. Was haben Sie denn für eine Behinderung? Ich sage, ich bin querschnittsgelähmt. Ich sage, wieso Sie laufen doch? Ich sage, oh, ein Wunder. Ich glaube, wenn der eine Schrotflinte gehabt hätte, der hätte mich weggeladen.
Ja, man muss ja oftmals, ich bin auch mal auf dem Parkplatz Mutter und Kind geparkt. Mit meiner Mutter bin ich da hingefahren. Und dann kam auch eine Frau auf mich zu und hat gesagt, sehen Sie nicht, das ist ein Parkplatz für Mutter und Kind. Da habe ich gesagt, ja, das ist meine Mutter und ich bin das Kind. Da war die Reaktion so ähnlich.
Es ist unglaublich, dass normale Leute sich herausnehmen, den Capo zu spielen oder die Exekutive zu spielen. Ja. Ich habe vom Edeka in Höfingen gestanden und da kommt ein junger Mann auf mich zu. Sie stehen am Behindertenparkplatz. Sie haben das nicht gesehen. Sie dürfen da nicht stehen. Fahren Sie ein Car woanders hin. Ich sage, wie kommen Sie auf die Schnapsidee, dass ich mit Ihnen über meine Behinderung diskutiere? Ja, Sie sind doch nicht behindert. Ja, ich bin behindert. Ja, man sieht ja gar nichts. Ja, ich sage, man sieht nichts. Ich bin behindert und zu 90% behindert, weil ich kriege Anfälle. So, was kriegen Sie denn für Anfälle? Ich sage, ich gehe auf Leute los und verprügel Sie.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Reaktion da schon ganz toll ist. Aber weil Sie vorher gesagt haben, Sie gehen zum VfB, Sie waren ja früher mal Stadionsprecher beim VfB.
Ja, 7 Jahre lang.
Wie kommt man denn da dazu? Als Radiomoderator oder haben Sie einen starken Bezug zu Fußball?
Ja, ich habe von Fußball ein bisschen Ahnung. Interesse aber auch. Und 1997 war die große Siegesfeier auf dem Stuttgarter Marktplatz anlässlich des Gewinns des DFB-Pokals. Stuttgart gegen Cottbus, 2:0 gewonnen. Das war das letzte Spiel von Giovanni Elba mit am Rande von VfB, bevor er zu Bayern gewechselt ist. Und das lief so gut, dass ich auf der Bühne im Stuttgarter Marktplatz, dass der VfB mich angesprochen hat und gesagt, ob ich nicht Stadionsprecher werden will. Und die Massen anheizen vor Spielbeginn. Das habe ich gemacht 7 Jahre lang. Was macht man hier alles? Aber es gibt ja auch Geld dafür.
Sie sind also bestechlich.
Ja, ich bin total bestechlich, aber es macht keiner was mit mir.
Okay.
Wenn Sie so sagen, die Massen da ein bisschen vorwärmen, vorglühen, gibt es da Patentrezepte? Kann man das lernen?
Nee.
Oder muss man das auch kennen, aus sich selbst heraus?
Es gibt Sachen, die kannst du nicht lernen. Es gibt Gesprächsführung, kannst du lernen. Kochen kannst du lernen. Gedicht schreiben kannst du nicht lernen. Witzig sein, schlagfertig kannst du nicht lernen. Das bist du. Von der Grundtendenz her, von der Grundhaltung her, und du kannst ausbauen. Aber zu denken, ich bin eigentlich ein staubtrockener Typ, möchte aber eigentlich witzig sein. Also versuche ich jetzt mal witzig zu sein. Wir haben eine Clownschule, aber das funktioniert nicht, weil wenn du nicht witzig bist, bist du nicht witzig.
Also so ein bisschen Rampensau-Gene haben Sie schon in sich drin gehabt, ne?
Ja.
Ich glaube, das fing schon relativ früh an in der Grundschule, als so Sie Ihr Talent, diese Beziehung entdeckt haben.
Ja, Ich bin jemand, der sich gern vor Leute stellt und was macht. Ich habe auch eine gewisse Eitelkeit und Selbsteinschätzung. Du musst wissen, wenn du von Selbstzweifeln zernagt wirst, kommst du nicht überzeugend aus dem Radio oder von der Bühne runter. Das heißt, du brauchst ein gewisses eitles Selbstbewusstsein, um zu überzeugen. Und Moderatoren oder Medienschaffende, die sagen, sie hätten das nicht, sie seien nicht eitel, sind meistens die Eitelsten, die am wenigsten aufhebend von sich machen, sind meistens diejenigen, die sich am meisten anbilden auf das, was sie tun. Überhaupt neigt der Job dazu, die Medienarbeit neigt dazu, dass Leute ein Überflieger werden, also einen Höhenflug kriegen. Also die Leute, die das tun, sollten sich überlegen, warum sie bekannt sind. Die sind durch das Medium bekannt. Wenn sie das Medium nicht hätten, wären sie gar nichts. Wäre ich gar nichts. Wenn ich mich auf den Tisch stellen würde und aus dem Fenster bohren würde, das kann interessieren. Aber sobald ich durch das Medium komme, hören es 1 Million Menschen und es kriegt einen anderen Stellenwert. Insofern sind wir dankbar und glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Gedanken 1 Million Menschen mitzuteilen. Das ist ein großes Privileg. Ist auch ein großes Privileg, einen Job zu haben, in dem man mit dem, was man gerne tut, Geld verdient. Wer kann das schon von sich sagen? Die meisten Arbeitnehmer kriegen doch am Sonntag schon das Kotzen, weil sie am Montag wieder arbeiten müssen. Verbringen 60-65% am Arbeitsplatz ihres Lebens. Und insofern gehören wir zu den Hochprivilegierten. Das darf man nie vergessen.
Haben Sie das von zu Hause schon mitbekommen? Ihr Vater war ja, der hat gegründet die Oberhausener Festspiele.
Rechninghäuser Hochfestspiele.
Ah ja, okay. Haben Sie also da schon den Medienrummel von zu Hause mitbekommen?
Ja.
Oder? Ja?
Mein Vater, die Hochfestspiele sind renommierte Theaterfestspiele aus der Nachkriegszeit. Es kam noch, mein Vater war Kulturbürgermeister in der Stadt Recklinghausen, am Nordrand des Ruhrgebietes. Und es kam nach dem Krieg, weil es bitterkalt war, so wie heute, eine Abordnung von Schauspielern vom Hamburger Schauspielhaus, die gesagt haben, die können mehr arbeiten, aber sie haben keine Kohle. Und das Ruhrgebiet war ja die Kohlegrube von Europa. Und man hat dann Lied gemacht, gesagt, ihr gebt uns Kohle, damit unser Schauspielhaus warm ist. Und wir spielen dafür für euch Theater. So sind die Ruhrfestspiele entstanden. Das führte dazu, dass in den 60er Jahren, als ich 10, 12, 13 Jahre alt war, die gesamte Theater- und Fernsehprominenz bei uns zu Hause aus und einging. Dieter Borsche, Elisabeth Flickenschild, Margot Troger, alle, die man aus den Edgar Wallace-Filmen kennt. Ich spiele in Recklinghausen Theater und ich habe da mit der Muttermilch eingesogen den Umgang mit Prominenten. Zwar respektvoll, aber nicht, dass man auf den Gebetsteppich fällt und sagt, toll, dass sie da sind. Man hat einen gewissen Respekt vor Leuten, die prominent sind, aber geht ansonsten mit ihnen auch professionell um. Es gab einen Fall, später, als ich schon Radio gemacht habe, dass ich unfähig war zu sprechen. Als Paul McCartney mich besucht hat, war die Vorstellung, mit Paul McCartney mit einem von den Beatles im selben Raum zu sein, war für mich zu viel. Ich habe keinen Ton mehr rausbekommen. Und Paul McCartney hat das irgendwie gemerkt und hat gesagt, hey, what's going on, man? It's just me, it's just Paul. Ich bin gesagt, ja, gut reden, du, it's just me, it's just Paul. Du. Aber ich habe aus dieser Zeit sehr, sehr profitiert, ja. Zucker kam mit einem Song von Bob Dylan. Watch the River Flow, sozusagen eine Hommage an die Gelassenheit. Man sitzt auf der Bank, auf einer Decke und sieht die Wellen und die Strömungen des Flusses an sich vorbeirollen. Es gibt einen zynischen Song von dem Philosophen Lao Tse, ein chinesischer Philosoph, der gesagt hat, sitzt du nur ruhig am Flussufer, irgendwann siehst du die Leiche deines Feindes vorüberschwimmen. Okay. Das ist auch eine Hommage an die Gelassenheit zu sagen. Was Joe Cocker anbelangt, da war ich sehr traurig, dass ich einen guten Freund verloren habe, der verstorben ist vor 3 Jahren. Was Bob Dylan anbelangt, bin ich sehr froh, dass er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Allein der Song Don't Think Twice It's Alright ist den Nobelpreis wert. Und ich fand auch mit einer gewissen Schadenfreude behaftet, wie ich gesehen habe, der klassische Literaturbetrieb aufgeschrien hat, dass der Pop-Heini jetzt den renommierten Preis bekommt.
Welches Verhältnis persönlich haben Sie zu Bob Dylan?
Ich habe Bob Dylan einmal getroffen und wir haben uns im Rahmen dessen, was möglich war in der kurzen Zeit, gut verstanden. Ich finde Bob Dylan als Texter und Songwriter unglaublich. Sein Gesang ist sehr typisch. Ich würde das nicht, als Gesang bezeichnen. Manche sagen, es ist das schüttere Gehüstel eines erkälteten Ziegenbabys.
Aber diese Schnottrigkeit ist ja auch gleichzeitig hohe Kunst.
Ja, es kann keiner so wie er.
Ja.
Und I don't work on Maggie's Farm anymore. Mr. Tambourine Man, diese ganzen Geschichten, die man zu tausenderlei von anderen Interpreten kennt, stammen aus der Feder von Dylan und ist schon ein unglaublicher kreativer, literarischer, lyrischer Output, der aus diesem Mann herausfließt, seit den frühen 60er Jahren. Ich bin ein großer Fan von Bob Dylan.
Ja, er hatte ja auch immer so seine Höhen und Tiefen, also was auch die Bekanntheit anbetraf. Ich weiß, dass er einmal in Schwäbisch Gmünd aufgetreten ist. Das fand ich doch schon bemerkenswert. Ne? Also ich habe ihn leider nicht gesehen damals, aber dachte, okay, lange, lange, lange Berufsjahre, hat seine Botschaft immer noch und bringt sie weiter, bringt sie an die Leute. Ob das jetzt in den großen Stadien ist, auf den großen Bühnen oder halt auch in der schwäbischen Provinz.
Ja,
eine tolle Sache.
In der schwäbischen Provinz spielen ist sowieso eine tolle Sache. Weil die Leute nicht so wahnsinnig verwöhnt sind durch eine Vielzahl von Veranstaltungen wie in Stuttgart, wo an einem Abend 20 hochkarätige Veranstaltungen sind und du gar nicht weißt, wo du hingehen sollst. Auf dem Land ist es viel, viel lustiger und auch dankbarer, die Leute, wenn du was machst.
Ja, wenn ich so an meine Schwäbisch-Gmünder Zeit zurückdenke, ich habe 9 Jahre da gewohnt, habe ich schon auch viele gute Konzerte gesehen. Also es gibt wirklich großen satten Pool von richtig guten Musikern, die viele auch noch so aus der 70er, 80er Jahre Tradition, glaube ich, kommen und die das dann heute aber zeitgemäß umgesetzt haben. Oder die ideale Leute sind, um auch tatsächlich 70er, 80er Musik, Pop, Rock, Blues, alles Mögliche heute wieder neu zu interpretieren. Sie arbeiten ja auch mit einigen, sag ich mal, Jungs aus der Gegend zusammen, ne?
Ja, Pop und Poesie in Konzert.
Genau.
Und meine eigene Comedy-Show, die Matthias Hauptmann Radioshow, sind auf Tournee.
Ja, Acoustic Groove.
Mit Acoustic Groove, ja. Die 3 Jungs, 2 Gitarren, 1 Schlagzeug und hervorragender 3-stimmiger Gesang.
Wunderbar, ich habe sie gesehen.
Wann denn?
Bei Jazz on a Sunday, letztes Jahr, Januar 2017, im Bräunigerland.
Haben Sie die Show gesehen?
Da habe ich die Show gesehen, genau. Da haben Sie jemanden vorgestellt, der noch schöner ist als Sie. Der Gitarrist, der schöne, Schönling an der Gitarre, das haben Sie damals gesagt, ne? Genau.
Ja,
toll gesungen.
Erinnern Sie mich daran, dass ich ihn rausschmeiße.
Okay.
Das haben Sie ja von Ihrer Band auch schon gesagt, ne? Die bekommen mehr Applaus als Sie, die müssen unbedingt entlassen werden.
Ja, natürlich.
Das geht nicht.
Ich kann nicht als Bandleader und Chef und Star des Abends sehen in August ins Unglück schlittern, weil mein Gitarrist mehr Applaus kriegt als ich. Das geht ja nicht. Ich bin auch froh, dass ich mal drüber reden kann.
Unser vollstes Verständnis, ne, Uwe?
Nein, ja. Akustik Rufus aus Heubach sind einfach fantastisch. Und,
Heubach ist sozusagen die idyllische Seite von Schwäbisch Gmünd, kann man dazu sagen. Also würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Tolle Landschaft.
Es ist nicht vergleichbar mit Singapur. Nee, das ist
gar nicht direkt. Nee. Aber das da hat man einfach nur so viel Freiraum und klare Luft, glaube ich, um sich herum, dass man sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren kann, wie zum Beispiel tolle Musik machen.
Ja. Aber mit Pop und Poesie haben Sie sich da eigentlich, wie soll ich sagen, können Sie sich damit selbst verwirklichen, weil Sie lieben Musik, Sie lieben den Text vor allen Dingen, von, wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, von Pop, vom Dylan und so. Pop und Poesie bedeutet ja, den Inhalt von den Liedern den Menschen nahezubringen. Habe ich das so richtig verstanden?
Das haben Sie ganz richtig verstanden. Es ist der Fakt, dass Sie eine Vielzahl von Liedern haben, 200, 300, 400 Lieder im Kopf haben, die morgens bei der Morgentoilette beim Frühstück im Auto am Arbeitsplatz mitsingen. Und trotzdem über den Text kann ich nachgedacht haben, meinen Text gar nicht kennen, von Hotel California. Oder von Watching the River Flow von John Cocker. Oder Talk to Your Daughter oder Back in Black, AC/DC. Man kann es mitsingen und hat das auch phonetisch parat, aber hat über den Text nicht nachgedacht. Bye Bye Miss American Pie, Bon Jovi Living on a Prayer, Kissera Zera, im Original von Doris Day aus dem Film. Hitchcock-Film, der Mann, der zu viel wusste. Und wir haben gesagt, wir übersetzen die Texte, lassen die zelebrieren mit Profi-Schauspielern, mit entsprechender szenischer Umsetzung und spielen dann das Stück in der Band. Und das knallt ohne Ende. Wir spielen inzwischen vor 5000 Leuten. Das ist schon enorm.
Ich finde das auch toll. Also ich muss sagen, für mich bedeutet das auch, ein Lied endlich mal zu verstehen. Also es wird mir so rübergebracht, dass ich das Lied verstehe.
Wir haben nach der Premiere von Pop und Poesie vor 10 Jahren, es gibt schon wieder 10 Jahre,
Wahnsinn,
kam eine ältere Dame zu mir und sagte, wissen Sie, wenn man das Stück so erzählt bekommt, die Geschichte so erzählt bekommt und dann das Lied hört, dann trifft man das Lied mit voller Wucht. Und das stimmt. Das war... Ich habe mich bei Pop und Poesie, da kann ich mich an eine Geschichte erinnern, bei Radolf Zell, in einem 2500er Saal, saß in der ersten Reihe ein Pärchen, im Mittelalter, Anfang Mitte 40, ein Mann und eine Frau, gepflegt angezogen, saßen da und verzogen keine Miene. Die anderen Leute moveten und tanzten und rappten und sangen mit und standen auf den Stühlen und die saßen da mit einem versteinerten Gesicht und haben sich überhaupt nicht an der Action im Umfeld beteiligt. Und ich dachte, was ist mit denen los? Wenn sie nicht gefallen sind, dann soll es auch gehen. Ne, die blieben sitzen bis zum Schluss. Applaudierten auch nicht. Gingen raus. Und später am Abend im Hotel stand die Musiker an der Bar. Und da kam der Mann von dem Pärchen auf mich zu. Ich dachte, oh Gott, jetzt werde ich mir einiges anhören. Da sagte er zu mir, ob ich ein Autogramm schreiben könnte. Das ist das Beste gewesen, was ich je gesehen hätte.
Wahnsinn. Das ist natürlich schon, ja. Ja, aber manche genießen halt anders. Ne? Also wir waren vor einiger Zeit waren wir bei einem Conan-Konzert und die übernehmen das ja so ein bisschen Pop und Poesie und haben dann auch die Texte übersetzt und muss sagen, das ist so richtig rein, das hat so richtig reingehauen, weil man sich einfach sonst keine Gedanken so richtig über die Texte macht. Ne?
Ja.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Bin ich nicht. Es war meine damalige Frau, meine heutige Ex-Frau, Simone, die Mutter von meinem 19-jährigen Sohn, die gesagt hat, es gibt ein SWR3, gibt es ja, das Lyrics, da sind zwei Schauspieler und dann wird die Platte gespielt, also die CD eingespielt und dann ist also sehr viel minimalistischer und weniger aufwendig, aber auch weniger charismatisch, als mit einer Band zu spielen, mit einer Live-Band auf der Bühne zu stehen. Und jetzt haben wir gesagt, stell eine Band zusammen und bring das Ding auf die Bühne. Und das habe ich gemacht. Also zu sagen, dass das meine Idee gewesen ist, einfach Quatsch. Ich habe es da durchgeboxt und operationalisiert und Layouts geschrieben. Und
haben Sie mit so einem Erfolg gerechnet?
Nein.
Das ist ja Wahnsinn heute. Ne? Es ist ja alles ausverkauft, man hat ja gar keine Chance. Wenn das nächste Konzert bekannt gegeben wird, dann sind schon alle Karten wieder weg. Vielleicht haben wir ja jetzt einen heißeren Draht. Ne? Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir sie eingeladen haben, gell? Damit wir schneller zu Pop und Poesie kommen.
Ich hab das vermutet, dass sie mich nur wegen Freikarten eingeladen haben. Ich habe das vermutet und bin sehr dankbar für Ihre Offenheit.
Ja.
Nee, weil es gibt mir Gelegenheit, Ihnen zu sagen, dass sie auch in Zukunft keine Chance haben.
Der Versuch war es wert.
Aber Sie haben ja noch andere Eisen im Feuer, ne? Also die Matthias Holtmann Radio Show oder Matthias Holtmann Show. Sie hieß früher mal Holtmann Show.
Das, was Sie in Bonn-Irland gesehen haben letztes Jahr.
Mhm.
Und dann habe ich mit der AOK eine Geschichte auf eine Mischung aus Fachvortrag und Show, das heißt Parkinson, die unbekannte Krankheit, mit einer Moderatorin, Stefanie Anhalt, einem Neurologen, Dr. Schreiber, der die fachneurologische der Krankheit abdeckt und über die Krankheit Aufschluss und Auskunft erteilt. Ich als so ein prominenter Betroffener, der aus seinem Leben berichtet und den Alltag beschreibt und gute Ratschläge gibt und moralisch aufrüstet. Und da kommen 1000 Leute.
Schon enorm.
Damit bin ich auf Tournee auch.
Aber weil Sie vorher Ihren Sohn auch angesprochen haben, wie gehen denn eigentlich Ihre Kinder mit ihrer Krankheit um? Können die damit umgehen?
Ja, ja.
Ich glaube, Kinder können das besser als Erwachsene.
Die Erwachsenen können auch nicht. Sie lernen relativ schnell zu unterscheiden zwischen Leuten, die wirklich Interesse haben und auch helfen. Und zwar unaufdringlich helfen. Und Leuten, die sich an Sensationen und an Katastrophen ergötzen. Kinder können damit ganz gut umgehen. Kinder mit anders sein, weniger Probleme haben als festgefahrene Erwachsene. Aber man wahnsinnig viele Witze gemacht über Parkinson. Zum Beispiel hat einer mal zu mir gesagt, weißt du, ist eigentlich egal, ob du Parkinson hast oder Alzheimer, sagen die egal, weil es egal ist, ob du dann Bier verschüttest und nicht mehr weißt, was steht. Muss man cool bleiben. Dass sie nicht verrückt machen. Oh Gott, wie geht's mir morgen? Hoffentlich lande ich nicht im Rollstuhl. Ja, es kann alles sein, aber man muss damit klarkommen.
Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit.
Die Bühne braucht sie, wir machen gleich Musik, aber ich will noch mal ganz geschwitz sagen, die Matthias Holtmann Radio Show 2018 gibt es noch einige Male hier zu erleben, gar nicht so weit weg. Böblingen ist leider ausgefallen, das war vor einigen Tagen, wegen Krankheit.
Ja, ich konnte nicht sitzen, ich stehe nicht liegen.
Ja.
Bandscheibe.
Die Bandscheibe.
Ich hatte Rücken.
Ich hatte Rücken. Gut. Findet statt am 3.11. in Böblingen. Dann gibt es ein Event in der Sparda-Welt in Stuttgart am 4.11.2018. Ja. Ganz bald schon in Ludwigsburg in der Skala am 10. März. Freiburg, E-Werk, 11. März. Und dann 3 Abende hintereinander, 12. März in Mannheim. Kapitol, jetzt weiß ich nicht, gibt es noch Karten dafür?
Gibt noch Karten dafür. Ist nicht Poesie in Stunden ausverkauft. Sondern wenn du auf dem freien Markt ohne den Support von einer großen marktführerischen Station was machst, musst du völlig anders arbeiten, als wenn du durch SWR1 beworben wirst. Weil dann wird es von alleine fast voll.
Gut, könnten die Kollegen ja auch noch so den einen oder anderen Hinweis vielleicht nehmen.
Das machen sie auch.
Gefallen lassen, ja. Weil ich bin sicher, jeder, der einmal drin war, der ist begeistert.
Ja, Ihnen hat es gefallen.
Durchaus, sonst wäre ich nicht hier. Jetzt machen wir doch mal wieder Musik. Was hören wir?
Mozart.
Und zwar Mozart.
Aus dem Konzert für Hornorchester, K440. In S-Dur, den ersten Satz. Beverly Tuckwell und die Academy of the Man in the Field mit dem S-Dur Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Geschrieben in Wien und Mozart hat sich bei den Hornkonzerten immer besondere Mühe gegeben. Einer seiner besten Freunde war der Hornist Lloyd Gebb, Joseph Lloyd Gebb. Und man muss es so auch noch wissen, dass früher die Hörner, die Instrumente nicht mit der aufwendigen Technik versehen waren wie heute, sondern die Halbtöne und Vierteltöne wurden durch Stopfen des Schalltrichters mit der Faust hergestellt. Also dabei ist einiges gefordert worden von den Solisten.
Ja, das war jetzt einer der Rock'n'Roller aus dem 18. Jahrhundert, könnte man so sagen.
Ja, es gibt für mich in der Fortschreibung der Genies eine klare Reihenfolge. Das ist Monteverdi, Vivaldi, das ist Bach, das ist Mozart, Beethoven, Gershwin, Quincy Jones, Frank Sinatra, Ray Charles, Elvis Presley, Michael Jackson, Beatles. Das sind für mich so die prägenden großen Stationen innerhalb der Pop-und-Rock-Geschichte.
Also auch keine Schubladen mit U oder E oder wie auch
immer. Nee, um Gottes Willen, das ist eine typisch deutsche Erfindung. Die haben nur den Blick verstellt für die Realität.
Was ist das Wichtige? Persönlichkeit, Charisma, wie ja jeder auf seine Art hatte, egal welches Jahrhundert?
Nehmen wir mal Bach. Bach hat zu jedem Sonntag des Kirchenjahres eine Kantate geschrieben. Mhm. 52 Kantaten für großes Orchester, also für Kammerorchester, Chor und Solostimmen. Dazu die brandenburgischen Konzerte, die Passionen, Matthäus und Johannes Passion, Riesenwerke, kleine Werke, weltliche Werke, säkulare Werke, einen riesen Output hinterlassen, als quasi Leibeigener an der Thomaskirche. Mozart war auf seine Art auch ein Genie, aus anderen Gründen. Wegen der Melodien, die er erfunden hat und wegen des Klangs seiner Musik. Es gibt viele Leute, die im Stil von Mozart in der Klassik komponiert haben. Wagensaal oder Stamitz oder Salieri, den eigentlich die umgebracht haben soll. Aber die Musik von Mozart leuchtet aus irgendwelchen Gründen. Und wenn man die Musik von Mozart in einem Kuhstall spielt, geben die Kühe mehr Milch. Das ist also ein Fakt. Beethoven ist ein unglaubliches Genie. Gershwin hat Amerika zu einer neuen musikalischen Identität verholfen.
Wieder Great Again gemacht, musikalisch.
Quincy Jones ist ein Allrounder, Jazzmusiker, Soulmusiker, Rapper, Hip-Hopper. Die Beatles sind außerhalb ihrer Kritik. Elvis Presley, Frank Sinatra, Richards und Michael Jackson machen den Laden dicht. Also ist die tänzerische Bühnenpräsenz, die Musikalität, das Feeling und die Personalität, die ausstrahlen. Mhm,
Eine Frage hätte ich noch. Jetzt haben Sie das mittlere 19. Jahrhundert ein bisschen übersprungen. Was ist so mit einem der Heroen, also ich nenne mal Wagner?
Tolle Musik.
Leider
von den Nazis, Nazis instrumentalisiert worden. Sie zu Unrecht von Wagner. Und die zum Beispiel das Waldweben vor der
Siegfried
in die Belungen ist ein unvergleichliches Stück. An Wagner hat sich die zeitgenössische Kritik zerrieben. Wagner wurde runtergeschrieben und fertig gemacht von den Kritikern der entsprechenden Zeit. Aber es ist schon tolle Musik. Nur er hat für mich nicht den Stellenwert wie zum Beispiel Mozart. Mhm,
Aber jetzt kommen wir doch noch zu einem jungen Herrn an unserer Seite. Den können Sie jetzt natürlich draußen an den Hörern nicht sehen. Das ist der Tim. Herzlich willkommen, Tim.
Danke.
Du bist ein Nachwuchstalent.
Wenn du das so sagst, Uwe.
Und du bist über Kids on Air, das Sommerferienprogramm, hierher gekommen.
Ich bin etwas anders hergekommen. Ich bin einfach aufmerksam auf diese tolle Institution geworden und es freut mich jetzt wahnsinnig, heute mit einem wahnsinnig tollen Matthias Holtmann hier zu sitzen, den ich 2015, da haben Sie ja bei SWR 1 aufgehört, noch regelmäßig bei Guten Abend Baden-Württemberg gehört habe. Und es ist ein wahnsinniges Gefühl, jetzt diese Stimme mal live zu hören. Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank.
Ich bin sehr geschmeichelt, dass ein junger Mann wie du in der Radio-Tradition denkt und mich gut findet. Das ist nicht so selbstverständlich, weil aus meiner Zielgruppe, meiner Altersgruppe oder von Leuten, die 50 und 60 sind, bin ich noch präsent auf dem Schirm. Bei den jungen Leuten ist das nicht mehr so der Fall. Die dann ihre eigenen Musikprogramme hören oder Big FM oder die jungen Sender. Was hast du für Musik?
Ich höre vor allem sehr gerne Schlager. Und da haben wir am heutigen Abend auch schon drüber gesprochen. Und ich meine, Sie haben uns sogar einen Titel von Udo Jürgens noch mitgebracht.
Ja, es gibt viele gute, lustige, tolle Schlager. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Kriminaltango, drehen Sie mit an dieser Uhr, gehen Sie mit der Konjunktur. Wunder, aber es gibt ein paar Schlager, die Geniestreiche sind. Dazu gehört Wunder gibt es immer wieder mit Katja Epstein. Mhm. Dazu gehört Über den Wolken mit Rainer May. Und für mich die absolute Nummer eins ist Udo Jürgens mit seiner Gastarbeitergeschichte. Hochemotional griechischer Mann.
was ja auch eine Weile gedauert hat. Und es gibt ja diese Geschichte, dass dieser Titel über mehrere Jahre erst in der Schublade lag und dann hat der wirklich gute Songschreiber Michael Kunze dazu die Idee gehabt, da eben diese Gastarbeitergeschichte mit zu erzählen. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ein absoluter Geniestreich gewesen, dann ist das wahnsinnig klasse.
Ja, weil die griechische Hörgewohnheit ist der Takt mit einbaut, Taktmetren einbaut, die typisch sind für die griechische Folklore. Das macht das Ganze so authentisch und so emotional. Mhm. Und die Geschichte ist ja auch toll. Die ist röselig und emotional, aber was gibt Schöneres als Schnulzen?
Und ist es das Kennzeichen, wenn ich mal so kurz fragen darf, das Kennzeichen von guten Texten, dass die in einfachen Worten eine kleine, tolle Geschichte erzählen können?
Ja.
Und keine so Kalenderblatt-Lyrik oder so da verbreiten. Es sind kleine Geschichten. Ich glaube, Udo Jürgens, Kunze, hat ja auch tolle Texte gehabt. Das ist schon eine Klasse für sich gewesen.
Champions League.
Gibt es das heute noch? Ich will jetzt gewisse Worte, Namen hier nicht in den Mund nehmen.
Dieter Bohlen ist ein Mann, der ein untrügliches Gespür für kommerzielle Erfolgsmelodien hat. Der alles, was er anfasst, wird zu Gold. Dieter wird viel gelacht und sich lustig gemacht. Aber ich sage immer, einer, der 800 Millionen Tonträger verkauft weltweit, der macht irgendwas auch richtig. Mhm. Und ich kenne ihn persönlich sehr gut.
Ist ja auch ein Nordlicht, ne?
Nebenbei gesagt. Aus Tötenden. Kommt mit ihm gut, sehr gut aus. Er ist zynisch und witzig, hochintelligent und ein sehr guter Produzent. Und Dieter hat mal zu mir gesagt, Dieter Bohlen hat mal zu mir gesagt, von allen Leuten, die nicht singen können, bist du einer der Besten.
Es ist ja nicht nur das, dass er ein untrügliches Gespür für kommerzielle Hits hat. Nein, er kann das ja auf allen Ebenen, in allen Genres. Er hat ja früher mit Thomas Anders Modern Talking gemacht, viel ja. Popmusik.
Blues System.
Und jetzt heute ist er eher im Schlager unterwegs. Andrea Berg, um nur einen Namen zu nennen. Das heißt, er kann das auf allen Ebenen. Das ist ja schon eine besondere Gabe, das so zu können.
Keine Frage, er ist im Studio aufgewachsen, macht das seit 35 Jahren. Hat wahnsinnig gestrampelt, bis er die erste Nummer 1 hatte mit You Might, You Might So. Dann kam You Can Win If You Want und dann kam Geronimo's Cadillac und Atlantis is Calling, SOS for Love, Brother Louie. Dann kam CC Catch. Er hat unglaublich viele Leute produziert und zum Erfolg gebracht. Und seine Biografie ist auch lustig zu lesen. Ich habe großen Respekt vor Dieter Bohlen.
Toll, und jetzt sind wir ein bisschen von der Spur abgekommen, denn wir waren ja eigentlich bei Udo Jürgens und ich glaube, der liegt bei uns jetzt auch auf mit dem großen Titel mit der Gastarbeitergeschichte Griechischer Wein. Also ich glaube, wir wollen ihn jetzt auch hören.
Was meint ihr? Es ist so ein absoluter Geniestreich, oder?
Wahnsinn.
Ich meine, das muss erstmal einfallen. Die Stimmung mit der Buzuki, der anzusehende Takt, die ganze Setaki-Stimmung, die da drin ist. Ich habe die Rezino auf der Zunge und Poisola und Tzatziki und überhaupt habe ich Hunger.
Und die Sonne?
Und die Sonne, ja.
Zwei Stück Schokolade haben wir noch.
Zwei Stück Schokolade.
Ja. Ja.
Mein Vater hört sonst überhaupt keinen Schlager, aber tatsächlich dieser Geniestreich, wie Herr Holtmann jetzt hier sagt, den hört er, ist sein absoluter Lieblingsschlager. Den kann er rauf und runter hören, wenn der im Radio läuft. Dann wird lauter gedreht. Also.
Versuch es mal mit Kriminaltango oder so. Das ist eine tolle Geschichte.
Kleine Preisfrage an euch. Wie läuft der einzige Song der Popgeschichte, in dem das Wort Luftaufsichtsbarack vorkommt?
Also, Sie mit Ihren Preisfragen, Sie setzen mich ganz schön unter Druck.
Luftaufsichtsbaracke. Kommt in welchem Lied vor?
Reinhard May, Unter den Wolken? Über den Wolken.
Unter den Wolken, unter der Erde.
Jetzt geht alles drunter und drüber.
Unter der Erde. Reinhard May, unter der Erde. Reinhard May, am Platz. Über den Wolken muss die Freiheit von ganz los sein, sagt einer, der weiß, von was er redet. Wenn man das Lied auf Porsche beziehen würde, würde man singen. Und die Power bringen leicht die PS des Porsche-Boxer. Das ist ein Lied, was man auf sich wirken lassen. Das ist irgendwie fantastisch.
Das stimmt, jeder Ton, jedes Wort stimmt. Das ganze Gefüge. Toller Text.
Ja, und auch die Wörter wie Luftaufsichtsbaracke stören nicht unbedingt.
Genau. Ja. Aber was sagen Sie zu unserem Nachwuchs? Ist der nicht fantastisch?
Er ist raus, wir können jetzt offen reden.
Genau.
Tim macht das toll.
Dass es so junge Leute gibt, die sich dafür interessieren.
Sehr begabter junger Mann, der, wenn er an die richtigen Leute gerät und vernünftig lernt und bescheiden bleibt, womit ich keine Zweifel habe, ganz vorne mitspielen wird.
Das, ja, sehe ich auch so. Herr Holtmann, leider sind schon 2 Stunden vorbei. Ich bin einfach so verwegen, auch wenn Sie viel um die Ohren haben. Ich möchte Sie einfach noch mal einladen zu einem späteren Zeitpunkt.
Ja, danke für die Einladung. Ich komme gerne.
Ehrlich, wir würden uns riesig freuen, weil einfach 2 Stunden viel zu wenig waren. Uwe, was meinst du? Wir wollten ja auch noch mal so ganz intim unter uns drei sprechen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen, da sind wir nicht dazu gekommen. Mhm. Ne?
Aber wir fanden es trotzdem toll. Wir sind ein bisschen hin und her gesprungen zwischen den einzelnen Lebensstationen, zwischen den Themen. Aber ich fand das sehr bereichernd. Ich bin sehr glücklich, dass Sie hier waren und würde mich wahnsinnig freuen, darf ich auch im Namen aller, glaube ich, sagen, hier vom Klinikenradio-Team, wenn Sie uns wieder beehren würden.
Komm gerne.
Bringen Sie Ihre Musik wieder mit. Wir bringen auch ein bisschen Musik. Wir steuern ein bisschen dazu bei.
Das ist gut.
Und hören gerne auf Ihren Musikgeschmack quer durch die Jahrhunderte, quer durch die Themen, quer durch die Stile.
Mir geht eine Strophe von Brandt Meinhard im Kopf. Und die Power bringen gleich, die PS, das Porsche-Boxer, weil Porsche hat auch Flugzeugmotoren gebaut, Motoren für Flugzeuge. Mhm. Da wird manches Auge feucht, wenn sie APP und Rockstar. Unverkennbar Luft gekühlt, tönen die Zylinderwände. Dich beschleicht so ein Gefühl, Wasserkühlung ist das Ende. Über den Wolken, bla 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 bla.
Ja, wir müssen das einfach fortsetzen, weil es einfach so fantastisch ist mit Ihnen.
Und wir bringen nächstes Mal ein größeres Päckchen Schokolade mit.
Ja, auf jeden Fall. Das ist versprochen. Mehr Schokolade gibt es. Wir gehen extra zu Ritter nach Waldenbuch. Ne?
Ja, wenn ihr zu Ritter geht, meine Favorites sind Marzipan.
Marzipan, okay.
Aufschreiben.
Pfefferminz, Musso Schokolade und
das ist Pfefferminz.
Und die hellblaue Vollmilch. Und ich bedanke mich für eure fantastische Kommunikation. Ich bedanke mich für die freundliche Aufnahme in eurem Kreis und über die kurzweiligen 2 Stunden, die wir zusammen hatten. Und verbinde die Grüße an die Patienten, für die wir arbeiten, mit der Hoffnung, dass den frisch Operierten beim nächsten Song nicht die Nette aufplatzen. Wenn es heißt ACDC Back in Black, schönen Tag noch.
Genau. Vielen herzlichen Dank. Es war uns eine große Ehre.